Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Dieser Podcast wird präsentiert von Onlinebirds, the Hotel Marketing Company.
Moin zusammen. Die Folge 26 fand vor über 4 Jahren statt und der Gast dieses Podcasts sitzt mir heute direkt gegenüber, während wir uns damals nur gehört haben. In St. Peter-Ording sind wir in seinem Gemach und nicht allein. Wie schön, dass ich hier sein darf, lieber Olaf Philipp Beck.
Moin, lieber Sascha.
Das stimmt, das war damals gar nicht persönlich, das war jetzt, wo du sagst.
Das war damals wirklich nur per Hören. Heute mache ich das dann, wenn es remote ist, kann ich das inzwischen auch einblenden, dass man den anderen dann wenigstens sieht. Das ist auch ganz schön, aber wir setzen uns hier in deinem Gemach, voll positiv gemeint, voll süß hier.
Ja, danke.
Sitzen wir hier. Ich habe eine Weltreise hinter mir. Ich musste mit der Bahn fahren, weil Fips ist ja kaputt. Und das ist unglaublich. Also mit dem Auto fahren wir von Hamburg, was hast du gesagt?
1,5 jetzt.
So, von Buxtehude dann 2,5 vielleicht. Und jetzt hatte ich hier über 5 Stunden, weil ein Zug natürlich dann wieder so viel Verspätung hatte. Und dann fährst du richtig über Husum und dann fährt er wieder zurück. Und da ist keine direkte Linie, keine direkte Bahnlinie. Nee. Aber ich bin hier und ich freue mich.
Ja, aber auch danke, dass du diese Fahrt auf dich genommen hast.
Ja, du bezahlst ja alles noch, das ist doch in Ordnung.
Ja, ich weiß. Ja, willkommen in St. Peter-Ording.
Ja, sehr schön. Wir wollen also klären, was ist zwischen unserem ersten Podcast, August 2021, 4 Jahre ist das wirklich hier, bis heute so in deinem Leben passiert, das in Blitz-Podcast-Form, also nicht so lang wie letztes Mal. Und wir müssen als erstes mal aufklären, warum wir hier nicht alleine sind. Denn hier wacht eine Liebliche über uns und passt auf, dass ich keine blöden Fragen stelle. Erzähl mal, wie es zu Nomi kam.
Ja, das ist schon wieder ein wunderbarer Start. Wie du dich vielleicht erinnern kannst, hatte ich ja fast 12 Jahre an meiner Seite einen ziemlich großen, Gott verzeihe, dicken, braunen Labrador-Bären, den Schrödermann an meiner Seite, der auch recht bekannt war und umtriebig war. Und der ist 22 verstorben tatsächlich und ich habe lange gebraucht, wie ich das zu verarbeiten.
Ja.
Und habe im Sommer letzten Jahres, 24, nachdem ich im Januar ja den Arbeitsplatz gewechselt hatte, habe ich gefühlt, so jetzt könnte es soweit sein und habe da eine ganz, ganz liebe Freundin, Grüße gehen raus an die Nora Leverenz, die PR-Dame von der Novum Hospitality noch immer, die mich lange, lange Jahre kennt, die mein Leben von der Art und Weise, wie ich lebe, gut kennt und die weiß, was könnte zu mir passen. Ich habe gesagt, Nora, du, jetzt bin ich, glaube ich, soweit. Und die macht ehrenamtlich Hundehilfe in Portugal.
Ach, wie schön.
Das ist ein großes Tierheim in Portugal, wo sie immer wieder die Zeit, ihre freie Zeit verbringt und versucht dann in Deutschland diese Hunde zu vermitteln. Und dann bekam ich im September voriges Jahr ein Videokommentar los über WhatsApp. Und da sah ich dieses kleine, jetzt hinter mir liegende schwarze kleine Mädchen, wie sie zauberhaft in die Kamera guckte. Und jetzt kriege ich fast feuchte Augen. Gut, dass man mich jetzt nicht sehen kann.
Ich saß nicht weiter.
Und dann sagt sie, das könnte was für dich sein. Das ist ein Labrador-Mischung, ein Mädchen. Kastriert, ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Und was meinst du denn? Und mein Herz hat direkt gesagt, das ist sie. Und dann habe ich sie blind genommen, blind gekauft quasi. Und habe sie im Dezember, vor einem Jahr jetzt, vor genau einem Jahr, in Schloss Holte-Stubenbrock kam der Tiertransport und habe ich sie entgegengenommen. Und seitdem ist sie meine kleine Prinzessin und mein erstes Hundemädchen auch.
Ja.
Und es ist einfach zauberhaft. Also ich bin ganz glücklich, dass ich sie bei mir haben darf.
Ja. Also ich muss auch sagen, als ich hier ankam, total fröhlicher, lieber Hund. Wir haben uns auch gleich ins Herz geschlossen. Ne, Nomi?
So, und wie liegt sie da jetzt? Licht? Sie
ist
im Wirbelwind.
Tatsächlich, Oh, total süß. Und Schrödimann sagt uns ja allen was. Ja. War ja auch auf dem Cover, wenn du dich erinnerst, des ersten Podcasts drauf. Sehr schön, das Foto vom HR-Camp, damals
stimmt.
In Walsrode.
Da lag er neben mir. Ne?
Du musstest ja dann die Verantwortung übernehmen, die ich am 30.01.2017 auch übernehmen musste, die Erlösung eines geliebten Tierpartners. Das ist natürlich schwer, aber letztlich ist das die Verantwortung, die man gegenüber seinem Tier hat, oder?
Ich finde, das ist die größte Verantwortung, die man überhaupt hat, dem Tier gegenüber. Es gibt ja diesen Satz, übertragen auf unser Leben. Das hat der großartige Jürgen Klopp mal gesagt, als er von Liverpool gegangen ist.
Ja.
Ist nicht wichtig, wie du kommst, ist wichtig, wie du gehst.
Ist so.
Und das recht. Auf dieses Leben mit diesem Hund, der 12 Jahre an meiner Seite Tag und Nacht war, in schwierigen Zeiten, in schönen Zeiten, habe ich sogar das Gefühl gehabt, es reicht gar nicht, wenn ich jetzt nur dabei bin. Ich war so überfordert damit. Ich habe da stundenlang mit ihm, als er schon eingeschlafen war, gesessen am Tierarztboden. Aber das ist das Mindeste, was man tun kann, dass man dabei ist.
Ja. Und halt den Schritt dann auch beschließt. Und ich hatte das ich hatte das mit meiner Katze ja auch. Dann die ganze Nacht dann wach gewesen. Dann kam sie noch einmal. Sie konnte nicht mehr so richtig gehen und war ziemlich fertig und war halt vorbei und kam dann aber noch mal irgendwie eine Dreiviertelstunde zu mir und hat sich noch mal schmusen lassen. Und dann sind wir abends dann den Weg auch gegangen. Und sie ist auch schön.
Ja, bei mir ganz genauso. Es war hier oben, wo wir jetzt rausgucken, da mal lieber in den Garten. Ostern 22, Karfreitag, hat das erste Mal nicht mehr gefressen. Da wusste ich, wenn der dicke Schröder nicht mehr ist. Und auf der Gassi-Runde abends, die kleine Runde ging nur noch, sind die Beine hinten mal weggeklappt. Ich habe mir immer gesagt, wenn ein Hund sein Geschäft nicht mehr verrichten kann, dann musst du der Würde halber ihn gehen lassen. Und bin dann am nächsten Morgen nach Hamburg gefahren, zu unserer Tierärztin tatsächlich. Und wieder zurück alleine hier hoch. Puh, Junge.
Aber ist jetzt 3 Jahre her, richtig? Und jetzt ist doch eigentlich so, dass man da nur noch schöne Erinnerungen hat. Ne? Du hast ja auch ein wunderbares Bild hier hängen. Von wem war das noch?
Ja, da geht auch ein Gruß raus an eine Mensch, den ich ja heute Freundin nennen darf, an die Samira Edmenan oder Said Edmenan, die heutige CEO der Novum Hospitality, für die ich 6 Jahre arbeiten durfte. Und da kriege ich jetzt in dem Moment Gänsehaut und meine Stimme bricht fast ein bisschen. Ja. Als er verstorben war, hat die wundervolle, liebe Samira eine kleine Trauerfeier organisiert, zu dem alle Mitarbeitenden gekommen sind. Und das Bild, was jetzt da hängt, hing dann neben dem Büro, was ich mit meiner Kollegin Laura mir geteilt habe. Und hat sie es quasi enthüllt. Und da stand ein Kerzchen davor. Das war wirklich wie Familie für mich. Ja. Bis heute, muss ich sagen, ist das ganz tief verankert. Und das Bild hat sie mir geschenkt, auch zum Abschied durfte ich es mitnehmen dann.
Das nehme ich als Bild auch mit rein.
Gerne.
Podcast-Post, weil das ist echt schön. Und das ist
hier wirklich, am Ort Strand.
Grandios.
Ja.
Toll. Ihr könnt euch drauf freuen. Bei unserem ersten Erstling sprachen wir 2021 auch über deine Liebe zu St. Peter-Ording. Ist diese durch dein GM-Engagement im 3 Kilometer entfernten Alahüs-Hotel entstanden?
Ja, total. Ich hatte bis 2013 von St. Peter-Ording mal gehört, dass es da gab es so eine Serie, ich meine, du bist wahrscheinlich zu
gegen
jung,
den, aber gegen den Wind, ne?
mit Ralf Bauer.
Ja.
Und
Hanni Krüger Junior. Ne?
Ja, genau, im damaligen Hotel für Jahreszeiten gedreht. Das ist heutige Alahüs übrigens, das wurde damals dort gedreht.
Aha.
Und ich war zu der Zeit im Engagement als Interimsdirektor. Ich habe also ein paar Interimsjobs gemacht in Oberwiesenthal, in schönen Sachsen. Und mich erreichte der Anruf von der Inhaberin des Alahüs Hotel, liebe Grüße geht raus an Claudia Gerlach. Die sagte, Herr Beck, ich kenne Sie jemanden, der unser Hotel in St. Peter-Ording macht. Wir wollen ein 5-Sterne-Boutique-Hotel machen. Ich sage, boah, kenne ich St. Peter-Ording. Da habe ich mein Netzwerk so angetickt, ein paar Leute angerufen, aber die waren alle in Jobs und wollten nicht. Und dann habe ich gesagt, Frau Gerlach, das muss jemand auch sein, der die Familie versteht, der mit einem Clark so. Und dann sage ich, da wüsste ich, müsste eigentlich ich machen. Da sagt sie, ja. Und dann bin ich hier hochgefahren. Und kam wirklich morgens gegen 4 Uhr vom Erzgebirge Sachsen, vom Fichtelberg in Oberwiesenthal, in St. Peter-Ording an, in Ording am Deich. Und da stehe ich, fuhr ein Volvo, ein Dienstwagen, so ein Volvo X, so einen normalen Volvo, hinten der dicke Schröderbär hinten drin.
Ja.
Und da stehe ich auf dem Deich und dann sehe ich wirklich diese Weite.
Ja.
Und da ist was passiert, was ich sonst zweimal in meinem Leben hatte, als ich mich unglaublich in wundervolle Frauen verliebt hatte.
Ja.
Das kann ich aber nicht erklären. Man kann Liebe nicht erklären. Nee. Also ich zumindest nicht. Aber
ich verstehe das.
Und da wusste ich, was ist das bitte für ein Ort?
Ja.
Bin ins Hotel gefahren. Da habe ich innerlich schon unterschrieben gehabt irgendwie. Und seit 2013, Ostern tatsächlich, ist das hier mein Herzensort. Und ich habe ein paar Orte auf der Welt schon sehen dürfen. Aber hier ist was ich nirgends sonst so habe. Hier bin ich ganz frei, wenn ich atme, bin ich ganz leicht, wenn ich jogge, wirklich. Das ist ein Ort, Das ist mein Ort. Also ja. Es gibt irgendeine Verbindung in mir zu diesem Ort, vielleicht von früher. Also manchmal Wikinger war, ich habe keine Ahnung.
Ja, okay sein. Und für Nomi und dich natürlich auch klasse.
Ja, klar.
Ne? Direkt zum Strand hin. Ja, im Zusammenhang mit SPO, wie St. Peter-Ording im Volksmund heißt, war mein Trauma-Internat ja auch ein Thema, wenn du dich dunkel erinnerst. Ich sollte da als Junge hin, wollte es partout aber nicht und zum Glück kam es auch nicht dazu. Und obwohl dieses Internat nur 500 Meter entfernt von hier ist, bin ich ganz ruhig. Ich werde da nachher oder morgen nochmal hingehen und dann endgültig dieses Trauma beerdigen.
Ja, das ist fast davon erzählt, Thomas.
Ja, es war wirklich schlimm, aber wie gesagt, letztes Mal ja schon erzählt.
Ist der Kälte an dir vorübergegangen.
Ja. Und dann hatte ich gesehen, dass das hier in der Nähe ist. Da werde ich nochmal hingehen.
Ist von mir. Wir gehen nachher da rum.
Ja, genau.
Und es hat einen sehr guten Ruf tatsächlich.
Ja.
Über alle Grenzen.
Das kostet auch gar nichts, hat man geguckt. Ja. Also da hätte Großvater ordentlich was investieren wollen. Also jetzt kostet das 28.000, also fast 30.000 Euro im Jahr, im Voraus. Aber so kam es nicht. Deshalb sitzen wir hier, sonst würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen.
Genau.
Und kommen wir noch ein bisschen noch zu deinem Buch. Du hast am 11.10.23 das Buch Abgestürzt herausgebracht, das den Untertitel Egal wie tief du fällst, du kannst immer wieder aufstehen. Das ist der Untertitel. Worum geht es in diesem?
Ja, erlaubst du mir einen Satz, wie ich überhaupt zu einem Buch gekommen bin?
Ja, gerne.
Weil das ist sonst so vermessen, wie jemand, der aus Wuppertal kommt und gerade eben die Schule geschafft hat und Hotelfachmann werden durfte und ein Buch geschrieben hat. Ich war ungefähr ein Jahr davor, habe ich mein Glück versucht bei Günther Jauch, bei Wer wird Millionär. Und da wurde mir damals, man muss in den Vorgesprächen mit den Redaktionen so ein bisschen eine Lebensgeschichte erzählen, damit die auch den Menschen ein bisschen kennenlernen. Und die Redakteurin, deren Namen ich nicht nennen darf, hat sie mir extra gesagt, darf ich nicht nennen, mit der ich mich sehr in verbunden fühlte, danach natürlich sagte, Herr Beck, also was Sie erlebt haben, da müssen Sie ein Buch schreiben.
Ja.
Da habe ich gesagt, bist du ein Wuppertaler Junge, ein Buch schreiben. Und im Grunde, im Nachhinein, war der Herr Jauch das schuld.
Ja.
Weil der ich habe es auch in die Sendung geschafft, in die Mitte geschafft, habe Geld gewonnen. Und wir haben danach gehabt so ein Nachgespräch und dann sagte er, also Herr Beck, da müssen Sie ja ein Buch drüber schreiben.
Okay,
wenn es ein Herr Jauch, ein Journalist, den ich sehr bewundere, sagt, dann wäre das vielleicht was. Dann habe ich Menschen gefragt, die damit auskennen. Und dann gibt es eine liebe Freundin aus Hamburg, die Carla Paul, eine ganz bekannte Literaturpäpstin für mich, die sagte, ich habe da eine Idee und dann schreib mal eine Art Skript. Und dann habe ich versucht, das zu schreiben. Die hat es an einen Literaturagenten geschickt, der leider viel zu früh gestorben ist, tatsächlich. Der Rento Kossack, der Lars Schulze-Kossack, der hat mich dann eingeladen. Und ich habe dem gesagt, also Herr Schulze-Kossack, ich kann nicht schreiben. Sagte, da habe ich gemerkt, das Skript ist furchtbar, hat er gesagt. Aber es gibt sowas wie eine Art Co-Autor. Wenn Sie sich dem anvertrauen, sich öffnen, dann kriegt er das ganz gut hin. Ja, und so kam dann der wunderbare Kalb Sotter in mein Leben, der vorher mehrere Bestseller geschrieben hatte über Mesut Özil und viele andere bekannte Persönlichkeiten. Und so haben wir ein Jahr lang dieses Buch zusammen geschrieben.
Wow.
Tatsächlich. Und wir haben in meinem Handy gespeichert 82 Sprachnachrichten verschickt, weil er lebt in München, ich im Norden zu der Zeit. Und er ist der einzige Mensch auf diesem Planeten, lieber Sascha, der wirklich alles von mir weiß. Noch mehr Abgründe, als in dem Buch stehen. Da steht eine Menge drin. Und der hat mir gesagt, so nach dem dritten, vierten persönlichen Treffen, das war so leicht für ihn, weil ich wirklich mich ja ganz geöffnet habe. Weil die Idee war, mit so einem Buch nicht damit Geld zu verdienen. Das kann, wer ein Buch schreibt, weiß, der wird man nicht reich mit. Sondern wirklich Mut zu machen. Zu sagen, ein ganz normaler Mensch wie ich, heute 59 Jahre alt, relativ gesund, vor dir sitzend hoffentlich, fit einigermaßen.
Ja, absolut.
Wenn der aus einer sehr schweren Alkoholabhängigkeit, die fast 10 Jahre dauerte, einen Weg herausgeschafft hat, mit allen Abgründen, mit allen Monstern, die man hört von Entziehungskliniken, Psychiatrien, Therapien. Wenn ich das geschafft habe, dann ist doch die Chance für andere Menschen, wir reden in Deutschland von ungefähr 2 Millionen, die ein Thema haben mit Alkohol, dann kann das vielleicht ein Mutmacher sein. Und das war die Idee zu diesem Buch. Mut zu machen, zu sagen, ich bin abgestürzt, ich bin wieder rausgekommen, das kannst du auch schaffen. Und genauso ist es wirklich aufgenommen worden. Also unglaubliche Resonanzen. Bis heute bekomme ich im Durchschnitt so 5 bis 8 Mails pro Monat von Menschen, die ich ja nicht kenne, die mir dann schreiben. Meistens Menschen, die das Buch verschenkt haben, ohne Vorwurf. Und dann gesagt, guck mal, an ihren Partner, an Lebensgefährten, an Freunde, wie auch immer, vielleicht wäre das was für dich, weil wir wissen, du hast ja vielleicht ein Thema. Ne? Und wenn dann Menschen schreiben, Sascha, die du nicht kennst, ich hatte vorige Woche noch eins, vor Weihnachten, da schreibt mir eine Dame wirklich, dass ihr Mann vor einem Jahr das Buch gelesen hat, letzten Sommer, im Januar 25, also dieses Jahr, in Entzug gegangen ist und jetzt seit Oktober trocken ist, also jetzt ungefähr 3-4 Monate, dann kriege ich immer noch Pipi in die Augen.
Klar.
Weil das ist, du hast die Chance, durch ein Buch, wo du dich nackt machst und die schlimmsten Momente des Lebens erzählst oder schreibst, anderen zu helfen, da was rauszumachen. Das ist das Schönste in meinem bisherigen Leben, was ich erreichen konnte. Mehr als jeder Karriereschritt. Wirklich. Mehr als jeder Beförderung und noch eine dickere Visitenkarte und ein dickeres Auto und fettere. Vergiss das alles. So eine Nachricht oder wenn dir jemand persönlich gegenübersteht, schlägt alles. Alles.
Und damit erübrigt sich auch die Frage, was manche dann sagen, na, der stellt sich dann auch gerne da und so weiter und so fort. Ja, das gibt es natürlich auch. Ja. Ja. Da sage ich immer, natürlich gehört selbst, ich mache das auch. Wir machen das in gewissem Maße alle und wir beide auch, so, aber das steht nicht im Mittelpunkt. Das würdest du dann auch so unterschreiben.
Du, ich habe ganz schnell gelernt, dass das dazugehört. Hm. Dass die Menschen, die das dann projizieren auf jetzt im Mittelpunkt, muss ein Buch schreiben, ist in Talkshows. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich die noch mehr umarmen möchte. Gut. Nein, das hat lange gedauert, weil ich fühlte mich auch, ich hatte da schon ein Thema am Anfang, weil ich wirke so nach außen, aha, die Rampensau, aber ich habe auch viele zweifelnde Momente. Aber dann lese ich die Mails der Menschen, die mir schreiben, dass das Buch ihnen geholfen hat, dann weiß ich, dass die so reagieren, in sich noch ein Defizit haben, wo ich ihm vielleicht gerne helfen würde, da hinzukommen. Ich bin niemandem böse, der das nicht gut findet. Völlig in Ordnung. Alles gut. Let them, würde Mel Robbins sagen.
Ja, das reicht ja auch als Antwort. Ich wollte es nur einmal zur Sprache bringen, weil... Ne?
Alles in Ordnung.
Hatte ich ein paar Mal gehört. Ja. Nicht oft, nicht häufig, aber immer mal. Dann dachte ich, na, das fragst du einfach mal so.
Gerne,
damit
sehr
ist
gerne.
Damit ist die Antwort ja auch gegeben. In den Medien ist einfach auch nochmal interessant, wo du überall warst. NDR Talkshow mit Judith Rakers, Bayerischer Rundfunk, in die Abendschau, im Stern, in der Bild, im Abendblatt, Podcast Blaue Couch vom Bayerischen Rundfunk, wo auch schon Senta Berger und Ina Müller zu Gast waren. Wie kam es denn zu diesen Einladungen? Die NDR Talkshow war kurz vor der Erscheinung des Buches und die anderen waren dann danach. Das hat dann auch so eine Welle geschlagen. Wie kommt man zu den Einladungen dann?
Also, das habe ich mich auch gefragt.
Ja, okay.
Aber es scheint ja dann ein Thema gewesen zu sein, dass ein ganz normaler Mensch wirklich, der diesen Weg gegangen ist und schonungslos alles offenlegt.
Naja, das ist es.
Das hilft. Also dieses Buzzword Authentizität keine Rolle zu spielen. Und die Journalisten, die mir gegenüber sind, sind ja Vollprofis. Die machst du nichts vor. Und ich bin da genau wie jetzt. Ich war einfach wirklich ich. Oder ich bin dann ganz ehrlich und sagte noch, was ich nicht weiß. Das ist das eine, aber auch die unglaublich tolle Pressearbeit seitens des Verlages, ich weiß nicht, ob ich den nennen darf, ich nenne ihn einfach mal Penguin Random House, in dem Fall Ariston. Da gibt es eine Dame in München, die sich darum gekümmert hat. Und der Aufschlag war die NDR Talkshow mit Judith Rakers. Das ist so, habe ich gelernt dann, der Goldstandard. Wenn du da warst, dann wollen die anderen auch irgendwie berichten. Zum Beispiel wurde ich danach nicht in eine sehr von mir geliebte Talkshow im Westen des Landes eingeladen. Da würde ich immer noch gerne hin, weil ich den Protagonisten sehr liebe, der Mickey mit Vornamen heißt.
Ja. Dortmund-Fan ist.
Ja, deswegen ist er ein sehr guter Mann. Weil ich im NDR war.
Ja.
Aber das ist in Ordnung. Das war Goldstand, habe ich gelernt. Und auch die Prominenten, die da mit mir, das waren ja alles Prominente, ich bin der einzige No-Name da gewesen, die waren wirklich super interessiert. Ich habe lange mit Bjarne Mädel gesprochen, danach.
Der hatte großer HSV-Fan.
Genau, sehr großer HSV-Fan. Und so ein guter Typ.
Ja.
Und der ist wirklich, das hat mich so, der hat ja einen Film gedreht, der dann zum Thema Angststörungen, da hat den Kommissar gespielt, der Angst- und Panikattacken hat. Und er kam nachher zu mir und sagte, Olaf, das war per Du, erzähl mir, das war bei mir auch so, in der Rolle musste ich das auch machen. Da habe ich ihm meine Angststörung beschrieben. Und er hat das Buch nochmal promotet auf seinem Insta-Kanal. Also im Grunde, wenn die Menschen das wirklich mögen, dann wollen sie auch was dazu hören. Wenn es nicht so gewollt, gekünstelt, beworben wird. Ich habe es nie wirklich im Sinne von mit dem Gedanken, jetzt bewerbe ich das, dass es viele kaufen. Das hat genutzt und dass wir direkt bei Erscheinungen bei Amazon, gibt auch Thalia und Hogendubel und viele andere, auf Platz 1 waren im Bereich Krisen und Sucht. Und wenn du das geschafft hast, auch von den Bewertungen.
Okay, das ist dann auch noch so eine Schubrakete.
Unglaublich, okay. Wirklich. Okay. Und Kai Psotter natürlich, der Co-Autor. Ja. Also Kai hat es ja geschrieben, aufgeschrieben, was meine Gedanken waren. Und da habe ich mal gelernt, wie man so ein Buch schreibt. Also unglaublich, was er für Gedanken hatte, mich auch zu fragen. Ohne Kai wäre das nicht so geworden.
Und ohne deine komplette Offenheit auch nicht.
Sagt er auch immer so.
Das gehört auch ja. So weit dazu. Du warst von März 2018 bis Mai 2024 Director of Human Relations bei der Novum Hospitality. Am 29.04.2024 gab es bei Instagram einen freundschaftlichen Händeschlag mit CEO David Edmanian. Warum war die Erzählung bei der immer noch schnell wachsenden Gruppe für dich zu Ende geschrieben?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal geht viel Liebe raus an David an der Stelle. Auch für die Verabschiedung, die sehr besonders war. Hm. Im Grunde war es nicht das Ende meiner Geschichte dort. Es war, der Impuls war, eine neue Geschichte aufzuschlagen. Und da war so der Haupttreiber, das kann ich jetzt sagen, mit ja, bald 2 Jahren sind es dann nächstes Jahr, dass mich der ehemalige CEO, das der Lindner Hotel AG, dann kontaktiert und sagte, kannst du dir vorstellen, das? Hm. Und der erste Impuls, das bist, glaube ich, der erste, dem ich es so offen sage, als der erste Journalist war, ah Mensch, das ist ja in der Nähe von Wuppertal, meiner Heimat.
Okay.
Da lebt meine Mama mit 85,
ja.
mein Papa, mein ja. Stiefpapa,
ja.
der mit seinem 9. Lebensjahr der Mann meiner Mama ist, der Klausi. Und meine Schwester, ich könnte näher an zu Hause sein und nicht nur einmal in 2 Monaten an Wuppertal fahren. Das war der erste Impuls. Mhm. Und der zweite direkt, wow, eine deutsche Hotelgesellschaft mit so einem starken Namen, die ich immer bewundert habe für das, was sie getan haben. Ich kannte viele Protagonisten auf dem Berufsweg, die dort aktiv waren zu dem Zeitpunkt, dann nicht mehr tätig war, als ich da angefangen habe. Das war, also für mich war es nicht ein Gegen-Novum, sondern es war eher der Schritt in die alte Heimat zu einer Aufgabe hin, wo ich dann wirklich am Ende der alleinige HR-Verantwortliche bin in der AG. Die Rolle habe ich mir ja eine lange Zeit bei Novum mit der lieben Laura geteilt. Mhm. So, und das war so der Gedanke, ich könnte jetzt wirklich der Human Relation, People and Culture, wie man die Position nennt, der sein, der das wirklich am Ende mit hauptsächlich antreibt. So die Faktoren waren so die Hauptfaktoren. Aber ich sage es dir auch, und das ist kein, wie nennt man das, ein Buhlen um irgendwas, ist mir richtig, richtig schwer gefallen. Mhm. Menschlich vor allem, weil ich persönlich, bin ja ein ziemliches Weichei, wenn du mich so anguckst, fühlte mich immer diesem Gedanken, den durfte ich mit etablieren, diesen Hashtag We Are Family in der Novum Hospitality Group, sehr verbunden und war ganz eng an dieser Familie wirklich, die ja für mich Herausragendes geleistet haben. Und gerade so die ersten 5 Jahre fast habe ich ja an den Bruder Morteza berichtet, der bis heute, den darf ich auch jetzt Freund nennen, wir haben gestern auch noch geschrieben, uns Glückwünsche fürs neue Jahr geschickt. Das ist, also ich habe ja seit 2001 immer für Familienbetriebe gearbeitet, aus Gründen. Weihnachten Marriott, damals 12 Jahre, habe ich gemerkt, ich bin eher so der Familienunternehmen-Mensch, weil da ist die Bindung zu dem, was sie tun, noch mal eine andere. Und das ist mir deswegen ganz, ganz schwer gefallen. Also wirklich, menschlich unglaublich schwer gefallen. Für die Aufgabe hatte ich große Lust, zu Lindner zu gehen. Aber es war nicht leicht und ich bin heute noch dankbar für den Abschied. Wenn wir wieder beim Thema Abschied sind, so wie du gegangen bist, ist manchmal wichtiger, als wie du kommst. Und wir dürfen nicht vergessen, Sascha, mir hat der David Edmanian, CEO und Eigentümer der Gruppe, die Chance gegeben, mit 51 Jahren in diese HR-Rolle zu gehen. Mhm. Das wird oft von außen, ja, was machen die? Nee, da haben viele andere sich nicht getraut. Ich war in einigen Gesprächen damals, als ich gerne in HR gehen wollte. Ne? Mhm. Da wartet ja niemand auf den Beck da draußen. Zu Recht auch. Und er hat gesagt, und das heute versteht das viel besser in der Rolle, die ich jetzt 7 Jahre oder bald 8 Jahre ausfüllen darf, sagt er, macht da total Sinn. Ein Ex-GM, der genau weiß, wie ein Hotel funktioniert, der fühlt doch viel mehr HR vielleicht als ein, das meine ich nicht despektierlich, nur in der Einordnung, als ein gelernter Personalmanager oder der HR studiert hat, aber nicht weiß, wie es ist, wenn du morgens da stehst, 70 Check-outs und Hotel fällt aus. Was machst du denn dann? Was
brauchen wir? Also nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis.
So, und ich bin halt mein Leben lang ein Praktiker gewesen. Ich habe mich immer da reingefuchst und reingedacht. Deswegen, es war für was Neues und nicht gegen was. So habe ich das für mich gefühlt.
Wie sind so deine täglichen Aufgaben? Worin bestehen die? Ist das gleiche wie bei Novum? Also fangen wir mal vom Anfang, nicht jetzt, sondern wir mal, als es noch...
Ja, da sind Welten dazwischen zwischen gegangen und zwischen gewechselt und heute. Also die Idee in der Rolle, die wir dann genannt haben, VP, People in Culture, am Ende ist es der HR-Chef, sondern man, du weißt ja, wem sage ich das am besten, Journalisten, dass unsere Worte machen ja unsere Realitäten. Und wenn du über eine Ressource sprichst, wie Human Resources, ist anders, als wenn du über People und Kultur sprichst. Mhm. So, also es ist ein anderes Branding. Im amerikanischen Raum sind über 20 Jahren schon, dass die HR-Rolle oft Chief People Officer genannt wird oder ähnlich. Und die Idee war, zu dem Zeitpunkt, als mich der Ex-CEO dann kontaktiert hat und sagte, du hast, ich habe da eine Idee, dass im Rahmen, wir reden jetzt von Januar 24, sind bald 2 Jahre her, die Idee war, in der Kooperation mit unserem Partner Hyatt International, Wachstum, insbesondere in der Marke Me & All, und in dem Wachstum das ganze Thema People-Kultur als Haupttreiber mit zu implementieren, um begleitend die Menschen auf der Reise mitzunehmen durch Training, Entwicklung, Profiling, was dazugehört. Das war so die Grundidee.
Und dann kam der 18.12.24.
Ja.
Die Meldung Lindner. Hotels AG möchte sich im Eigenverwaltungsverfahren nachhaltig restrukturieren. Ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht zu brutal unterbrochen.
Überhaupt nicht.
Im Prinzip hast du es ja so.
Überhaupt
nicht. Also haben wir jetzt dieses Break nach einem halben Jahr. Mhm. Ja, was die berühmte Fußballerfrage, was ging dir da durch den Kopf?
Und ich werde immer so ehrlich sein, solange wir uns kennen, mein Bester. Im allerersten Moment Existenzängste. Mhm. Ich dachte, du bist Ende 50. Insolvenz in Eigenverwaltung klingt für mich wie der Endgegner. Das Wort Insolvenz davor gestellt. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Idee in meinem ganzen Leben, was da auf uns zukommt, was auf mich zukommt. Mhm. Für mich ging in dem Moment erstmal wie eine Welt unter. Mhm. Ich dachte, das war's jetzt. War Eigenverwaltung, ich muss das jetzt mal googeln. Also wirklich, für mich brach in dem Moment, es ist ein Jahr, genau ein Jahr her, eine Welt zusammen. Und ich wusste in keinem Moment, was auf uns zukam, was auch retrospektiv und das ist nicht verklärend oder nicht whatever, nicht wehleidig. Ich bin das Gegenteil von wehleidig, weil das härteste Berufsjahr meines ganzen Lebens. Und da waren einige harte dabei mit intensivsten Arbeitgebern oder Auftraggebern. Ja. Aber das war, weil du so sehr fremdbestimmt bist, trotz Eigenverwaltung. Ich will das mal so skizzieren. Also ich habe damit ja nicht gerechnet, sonst hätte ich vermutlich diesen Job nicht angenommen. Ich wäre jetzt nicht bewusst gewechselt in eine
In aller Anführung Nest, war ja alles gut dort.
Es war alles gut, Ich wäre gerne dann noch bei Novum geblieben natürlich. Bedeutete, dass das war, weil wir gerade den Sommer so unglaublich toll verbracht haben. Wir haben mit unseren Partnern von Start Reverse, André Weringer, das Thema Purpose kreiert. Wir haben die Lindner Hotel, die hatte vor mir schon mit Mitarbeitenden aus allen Bereichen ein Blueprint kreiert, wie man zukünftig miteinander umgehen möchte, wie man Sinnhaftigkeit findet, wie man im Alltag agiert mit Gästen, Stakeholdern, Mitarbeitenden, um unseren Blueprint zu leben. Mhm. Das war ausgerollt. Ich habe 18 Workshops gemacht mit über 1000 Mitarbeitenden, mit Trainingspartnern. Und das Finale wäre gewesen, der gleiche Workshop mit unserem Vorstand. Mhm. Und dann um 25 es auszurollen in die gesamte Gruppe. Damals waren es so knapp 45 Häuser. Wir haben ja die 12, 18 Häuser dazugenommen. Oder die wurden, die kamen zu uns. Und das war eine wunderbare Aufbruchstimmung, Sascha. Es war eine Energie, es war die Lindner Mitarbeitenden sind ja zu, ich sage mal eine Zahl, die ich jetzt nicht gerade belegen kann, über 50% langjährige Kolleginnen und Kollegen. Unglaublich loyal, familienverbunden. Also da war eine ganz hohe Bereitschaft. Die hatten richtig Lust. Mhm. Da war kein Widerstand. Was ist das für ein Scheiß oder so. Und das war so schön. Und dann kommt wirklich so ein Schlag mitten rein, wie, ja, ich sag mal, gegen Mainz am letzten Spieltag.
Ja,
so
ja. Ungefähr. Oder Sandhausen.
Oder Sandhausen. Du kann weißt, wovon ich spreche, wovon wir beiden sprechen.
Ja.
Das war, ja, ich war geschockt, tatsächlich. Ja. Wir sind zu dritt in der HR-Abteilung, 2 Kolleginnen von mir, Alicia und Mona und meine wenig, also 3 Mann in einer Hotelgruppe. Ja, und dann saß plötzlich mir gegenüber, ich sag, eine Rechtsanwältin, Profi für Insolvenzrecht. Und ich war jetzt quasi, in der Sekunde wurde mir gesagt, trotz, das Wort Eigenverwaltung bedeutet ja, dass du der Vorstand bleibt im Amt. Du musst trotzdem alle Absprachen treffen mit gewissen
Personen. Aber kannst du das auch ein bisschen steuern oder versuchen zu steuern noch?
Ja, steuern ja, aber okay. In Absprachen
ja, natürlich.
Mit Bevollmächtigten und vom Gericht bestellten Sachverhalten. Also der Rahmen ist sehr, sehr eng.
Sehr, sehr
eng. Indem du dich bewegst, du bist in der Insolvenz am Ende. Mhm. Und alles, was du tust, musst du tun in der Aussicht, die Insolvenz zu beenden, um da gestärkt herauszukommen. Mhm. Sprich Restrukturierung. Restrukturierung bedeutet höchstwahrscheinlich, dass man sich von Menschen trennen muss. Und das war von Anfang an Gott sei Dank klar. Es waren ja von der gesamten Hotelgruppe nicht alle Häuser dieser Insolvenz. Das war ja doppelt kompliziert. Du hast Häuser gehabt, die waren in der Gesellschaft der Insolvenzbetroffenen, auch mal Arbeitsplatz in der Zentrale, oder Häuser, die nicht darin waren. Wir haben von jetzt auf gleich, glaube ich, 90% unserer Zeit aufgebracht, bis jetzt vor wenigen Wochen, wo wir raus sind formal, aber noch Nachwellen haben, die wir abarbeiten müssen, konnten uns gar nicht mehr um die anderen Kollegen kümmern. Weil wir, du kannst dir den bürokratischen Aufwand ein bisschen versuchen vorzustellen in Deutschland, was du alles tun musst, wenn du in so einem Verfahren steckst. Mhm. Gerade in der HR-Abteilung, an Zulieferungen für die Insolvenzverwalter, Insolvenzgeld, Themen, unglaubliche bürokratische Dinge, die nicht mein Lebensinhalt sind. Ich bin der Mensch, der gerne Menschen entwickeln möchte, bin aber nicht intrinsisch, liebe ich es jetzt nicht, nächtelang in Tabellen zu gucken, ob der Mitarbeiter B auch da drin steht, ob die Adresse stimmt, wenn wir die dann schicken an die Agentur für Arbeit, damit er sein Geld bekommt. Mhm. So. Das gehört dazu, ist der Jobhaken dahinter, aber das macht mich ja nicht glücklich. Mhm. Ich bin gekommen, um für Menschen was zu tun. So, insofern war das ja ein ganz, ganz furchtbares, jetzt kommt aber auch das Aber, lehrreiches Jahr. Weil natürlich, was heißt natürlich? Gar nicht natürlich, sind wir dann unglaublich zusammengerückt mit den Menschen, die jetzt wussten, so, wir sind jetzt da, wir gehen jetzt nicht vom Bord, sondern wir segeln jetzt hart gegen diesen Sturm. Mhm. Und hat sich ganz früh herauskristallisiert, dass unser jetzt neuer dann CEO Adrian Lindner, der von Beginn an dabei war, als in beratender Funktion, das, ich will es mal Projekt nennen, an sich genommen hat, um es zu koordinieren. Mhm. Wovon ich in der ersten Sekunde so einen Riesenrespekt hatte, weil es bedeutet ja ganz, ganz viel Mut, sich so eine Aufgabe anzunehmen.
Mit 36.
Ja, Junge. Mhm. Mit im Grunde keiner praktischen Hotelerfahrung davor. Adrian ist ja ganz erfahren im Bereich Beratung gewesen, war im Ausland auch aktiv. Aber jetzt in so eine Rolle, so viel Last auf den Schultern, da habe ich gedacht, also da muss man jetzt bleiben. Und dann sind wir wirklich, es gibt so ein Gremium, nennt sich Management-Komitee, da sind wir zu mehreren Kollegen, alle an Bord geblieben. Die Gabi Seil ist noch dazugekommen. Mhm. Die konnte ich überzeugen. War aber gar kein Thema. Ich sagte, jetzt komme ich erst recht, wenn ich kommen darf. Und das war dann so besonders. Aber natürlich jeden Tag Themen, die alle völlig neu waren für uns. Völlig neu. Und auch Mitarbeitende, die im Büro sitzen und weinen, wo ich dann in der Rolle, das liegt mir dann, Menschen zu versuchen, in den Arm zu nehmen, symbolisch, aber auch tatsächlich wirklich im Wortsinne, sagen, ey, es geht hier schon weiter. Du hast einen Arbeitsvertrag, ich habe einen Arbeitsvertrag. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Worst case, man wird vielleicht verkauft, aber dann gibt es trotzdem ja Bereiche, die weiter funktionieren. Also es wird schon irgendwie gut gehen. Mhm. Aber es ist eine ganz, ganz, ganz schön intensive Zeit. Ich habe mit zwei Kollegen in der Zeit, die auch Ähnliches im Markt erlebt haben, habe die mal angerufen. Auch das übrigens mal ein Shoutout in diese Branche. Wir haben unaufgefordert so viele liebe Kollegen geschrieben, die gesagt haben, wenn du mal reden willst, einen Rat brauchst, die selbst das überstanden hatten schon. Mhm. Ich jetzt mal keine Namen, weil ich weiß nicht, ob das so
ist.
Aber gestandene Persönlichkeiten. Und die habe ich auch angerufen. Ich sagte, wie ist denn das und das? Ah, das ist so und so. Ah, okay. Weißt du, praktische Dinge.
Ja.
Wie macht man das denn? Mhm, so, okay. Aha, verstehe. Und da habe ich gedacht, ob das so üblich ist in anderen Branchen. Ich kenne nur die seit 43 Jahren. Glaube ich wahrscheinlich nicht. Das war toll. Mhm. Keine Häme. Direkt schon Helme vom Markt teilnehmen, die mich aber tatsächlich nicht berühren, ist mir egal, sondern eher sowas von gestandenen, tollen Personen, die sagen, ey, ruf einfach an, wenn irgendwas ist. Das war wiederum sehr, sehr berührend und bereichernd auch. Ne?
Also ich kannte ja zwei Namen aus der Hotellerie vor meinem Hotelier.de leben, das waren Steigenberger und Lindner und ein paar Sachen habe ich ja auch so mitbekommen, kann ich jetzt auch nicht drüber reden, aber ich war schon schockiert, wie man den guten Namen Lindner, den ich so lange kenne, so schnell so viel Schaden zufügen konnte. Und euer neuer CEO, hast du schon angesprochen, Adrian Lindner meinte, Wir haben viel Vertrauen im Markt verloren, aber wir haben in den letzten Monaten sehr viel erreicht und werden hart daran arbeiten, in Zukunft wieder als zuverlässiger Partner wahrgenommen zu werden. Da habe ich dann gesagt, gut, das finde ich prima, Hose runter, das so kommunizieren und auch so handeln, das wirst du auch nicht anders sehen.
Im Gegenteil, weil das genau so ist,
ja.
Und weil das nicht ein Lippenbekenntnis ist. Ich darf das mal so ganz frech sagen, wenn nicht, würde mir das bestimmt auf vier Augen sagen. Der Adrian ist niemand, der was sagt, weil das gut klingt.
Nee, das glaube ich auch.
Überhaupt nicht. Hm. Sondern er meint das dann wirklich genau so. Er sagt eher weniger, als sowas zu sagen, was konstruiert wäre. Er meint es genau so. Dieses Wort Demut spielt in meinem Leben eine große Rolle. Und das spüre ich wirklich, zu sagen, hey, wir haben eine Menge Vertrauen da draußen verloren, bei ganz schön vielen Partnern. Wir können jetzt nicht hier auf dicke Hose machen.
Nee.
Das müssen wir konsolidieren, durchatmen, Prozesse optimieren, aber ganz in Ruhe. Also in der Stille entsteht Großes, finde ich wirklich. Und da jetzt zu sagen, so jetzt rücken wir zusammen. Wir haben, wie du weißt, wie es bekannt ist, einige Häuser abgeben müssen, leider Gottes. Tatsächlich nicht insolvenzbedingt, sondern weil Pachtverträge ausgelaufen sind. Und gesagt, okay, dann macht man nicht mehr weiter, weil das auch passte. Und das ist ja ganz tragisch. Da sind ja Kollegen dabei. Ich war bei einem Haus dabei. Da habe ich geheult, als ich da gesessen habe. Ja. Da kamen Kollegen auf mich zu, die waren 27 Jahre in diesem Unternehmen. Das ist auch so selten, glaube ich, heute. Das gibt es, glaube ich, nur noch in vielleicht privaten Einzelbetrieben, aber in Hotelgruppen, glaube ich, ist es eher selten. Ich kenne in Deutschland ein, zwei, wo ich denke, das ist auch noch so. Mhm. Aber sonst ist es, also man kann da schon so jetzt rausgehen, wie wir da rausgehen, dass man sagt, jetzt ganz in Ruhe arbeiten, sich neu aufstellen und gucken, wie wir jetzt weitermachen.
Dabei drücke ich euch, dir, alle Daumen. Und wir haben jetzt hier unser zusammengewürfeltes, zusammengekauertes, ganz süß Nomi, die ja ganz toll zugehört hat. Sie hat kein Mal gekläfft, mich nicht gebissen, weil ich dumme Fragen gestellt habe. Vielen Dank dafür, dass du so gut erzogen bist. Herzlichen Dank für deine Zeit. Das war unser Blitz-Podcast. Sicher. Alles Liebe und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir, dass du diese weite Reise nach St. Peter-Ording auf dich genommen hast. Und dass ich die Chance hatte, dein Gast sein zu dürfen.
Ja.
Herzlichen Dank dafür.
Gut, vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.